Pergum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Auch für Atheisten. Donnerstag, 12. Februar 2026.
Hallo Heike.
Hallo Andreas. So, ich bin sehr gespannt auf diese Folge. Wir haben schon groß angekündigt letztes Mal, es wird um die Mafia gehen, der Pate und alles überhaupt. Und ich weiß so mittelviel oder mittelwenig, so ähnlich wie bei der katholischen Kirche. Aber ich fange jetzt einfach mal mit einer Hörerinnenfrage an. Und zwar schreibt eine Lisa: Es gibt das Gerücht, dass der Film, der Pate 3, die Wirklichkeit der Vatikanbank nachstellt. Ist da was dran? Der Erhängte unter der Londoner Brücke würde doch schon mal passen. Gut, ich weiß jetzt nicht, wovon Lisa genau redet, weil ich habe den Paten 3 nie gesehen. Du bestimmt schon. Und wir sind damit sehr, sehr direkt im Thema. Was finde ich irgendwie auch ganz gut. Erzähl mir doch mal.
Ich habe auch zu meiner großen Freude jede Menge E-Mails bekommen von Hörerinnen und Hörern, die gesagt haben, sie freuen sich auf diese Folge, weil sie gespannt sind, was die Kirche mit der Mafia zu tun hat. Und erstmal eine Antwort auf Lisa: Ja, das ist richtig. Der Pate 3, großartiger Film, habe alle Patenfilme geliebt oder liebe sie immer noch, Gott sei Dank. Dieses Drehbuch zum Paten 3 ist also sehr eng angelehnt an Ereignisse, die es tatsächlich gegeben hat. Das betrifft sowohl die Vatikanbank, das betrifft auch die Mafiosi, die darin vorkommen. Aber ich glaube, wir müssen mal ganz von vorne anfangen.
Von vorne an,
sonst versteht man das nicht. Ich habe zum allerersten Mal mitbekommen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Mafia und Kirche während eines Besuchs von einem Kollegen, der lebte in Kalabrien, leider schon längere Zeit verstorben, Domenico oder mit Spitzname Mimmo Calabro.
Klingt super schon, ja.
Und der hat mich mitgenommen nach Sizilien, und auf Sizilien gab es einen Dorffest, eigentlich auch für Sizilien ein ganz übliches Dorffest. Und bei diesen Dorffesten, also das sind jetzt keine Dorffeste, wie du sie kennst, Straßenfest und die Leute.
Ich kenne auch Schützenfest und alle sind betrunken. Also das kenne ich nur von früher. Ja. Gut, wie ist also denn so ein Dorffest da?
Es geht um den Dorfheiligen natürlich. Das heißt, es geht nicht um irgendwelche Menschen, die mit Gewehren auf irgendwelche Hölzer an Vögel schießen, sondern es geht darum, dass die Dörfer ja einen Schutzheiligen haben. In der Regel also die heilige Agathe oder den heiligen Josef oder wie auch immer. Und am Jahrestag des Heiligen gibt es ein großes Feuerwerk. Also wenn du durch Sizilien oder durch ganz Italien fährst, gibt es eigentlich überall, und du bist abends, sitzt auf deiner Terrasse und entspannst nach einem schönen Urlaubstag in Italien und plötzlich hörst du ein Feuerwerk, dann hat das nichts mit Silvester zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass der Dorfheilige gerade gefeiert wird. Und an diesen Tagen werden vor allem in Süditalien die Statuen dieser Dorfheiligen durch die Stadt getragen. Also das sind große hölzerne Statuen, die sind auch sehr schwer, also ganz viele Männer müssen dieses Ding schleppen, oben die Statue drauf, da sind noch Lampen drauf, und so 40, 50, manchmal noch viel mehr Männer tragen also diese Statue durch die Stadt.
Okay.
Und Calabro nahm mich also mit, weil es gibt Städte, in denen wird die Statue des Heiligen oder der Heiligen zum Haus des jeweiligen Mafiapaten in dem Dorf getragen, und der oder die Heilige verneigen sich dann vor dem Haus des Paten, vor dem Mafioso. Das nennt man den Inchino, und der war in weiten Teilen Italiens ganz normal.
Und wie würde das denn jetzt so ein Heiliger finden, wenn er jetzt noch hier auf Erden wäre, dass er da vor so einem Mafia-Boss, der doch so einiges auf dem Kerbholz hat und bestimmt den einen oder anderen Menschen umgebracht hat, da verneigt wird? Das ist ja wild.
Ja, das ist dem Heiligen, wäre das bestimmt nicht recht, aber das war über viele, viele, viele Jahre normal. Also Usus. Und ich war genauso überrascht wie du jetzt, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Also aus mehreren Gründen. In Deutschland würde ich mal schon mal sagen, also wenn man weiß, dass in dem Haus ein Mafia-Pate wohnt, warum geht die Polizei da nicht dahin und nimmt den fest, statt mit dem Heiligen dahin zu marschieren und den winken. Heiligen, ja, und genau, und vor dem Haus da noch sich zu verneigen. Also das ist doch völlig irre. Nee, ja. Also das war meine erste Frage an meinen damaligen Kollegen. Leider ist er schon, wie gesagt, schon längst verstorben.
Und was sagte er dann?
Und er sagte, das ist auf Sizilien einfach Usus. Der Pate ist einfach der Pate und der gehört zum ganz normalen alltäglichen Leben, weil die Mafia ja Dinge regelt, die andere nicht regeln. Du weißt, woher der Name...
Die Politik nicht regelt sozusagen, so ist ja die Mafia, glaube ich, entstanden, weil man gesagt hat, also da musst du mich jetzt korrigieren, mein Wissen ist da wirklich nur sehr gering, aber dass man gesagt hat, hier werden bestimmte Dinge funktionieren halt nicht und werden nicht geregelt, also regeln wir die selbst.
Ja, da geht es vor allem um Ehre und du weißt, warum Cosa... Genau,
Cosa Nostra, genau, hast du letztes Mal erzählt, unsere Sache quasi.
Genau, also Cosa Nostra. Ja. Also ich habe einen Kontakt zur Mafia gehabt, ganz, ganz am Anfang, ohne das zu ahnen. Ich habe damals am Kolosseum gewohnt und meine wundervolle Frau hatte im Gegensatz zu mir ein Auto. Das war ein Auto, das nie nach Italien exportiert worden ist. Das gab es nicht. Das war ein Kleinwagen und in Italien wimmelte es von Kleinwagen. Und dieser Kleinwagen japanischer Bauart war nie nach Italien exportiert worden. Und wir hatten eine kaputte Wasserpumpe. Und ich habe dann unten in der Kaffeebar in meinem Haus gestanden, in der Via San Giovanni in Laterano, also direkt am Kolosseum. Ich habe diese Wohnung geliebt, die Adresse geliebt, das war ganz toll. Und habe in der Bar erzählt, also ich habe echt ein Problem. Ich habe jetzt mich in den Werkstätten umgehört und die Werkstätten sagen, also wir können da gar nichts machen, weil diese Ersatzteile gibt es nur in Deutschland. Wir können die auch nicht ordern, weil diese Autos gibt es hier überhaupt nicht. Also das wird jetzt wahnsinnig teuer und unheimlich kompliziert und am besten fahren Sie nach Deutschland. Da habe ich gesagt, ich kann nicht nach Deutschland fahren, weil die Wasserpumpe ist ja kaputt, wie soll ich denn da hin?
Mit diesem Auto schwierig, ja.
Und dann sagte mir ein Bekannter in dieser Kaffeebar, dann rede doch mal mit dem Don. Mhm. Und das habe ich auch gemacht, da saß so ein älterer Herr an der Kaffeetheke, freundlich, liebevoll, ich kannte den auch vom Sehen nur. Und der hat gesagt, mein lieber Sohn, was ist denn dein Problem? Habe ich gesagt, ja, also ich kann nichts machen, weil ich habe eine kaputte Wasserpumpe und es gibt das Ersatzteil nicht. Ich kann nicht nach Deutschland fahren. Die wird seltsamerweise auch nicht nach Italien geliefert. Die Italiener boykottieren sowieso diese japanischen Kleinwagen, weil es gibt so viele italienische Kleinwagen. Dann sagt er, das ist ja traurig und komm doch mal wieder. Und dann kam ich 2 Tage wieder und dann stellte er mir ein Kistchen auf den Tisch und in dem war eine Wasserpumpe für dieses Auto.
Und das gibt's doch gar nicht. Und dann musstest du es bezahlen oder hattest du
gekriegt? Nein, das war alles gratis. Und er sagte,
was musstest du tun?
Er sagte, wenn ich mal einen Gefallen von dir möchte, dann vergiss das bitte nicht. Und als ich dann nach Hause ging und die Wasserpumpe, die wirklich perfekt war, einbauen ließ, das Auto fuhr wieder, ich war so glücklich, dachte ich, das ist ja komisch hier in Italien. Hier gibt's ja Sachen, die gibt's ja gar nicht. Wie seltsam. Bis mir sehr viel später ein Kollege bei der Polizei, dem ich das erzählte, sagte, oh mein Lieber, das war dein erster Kontakt zu dem lokalen Paten in deinem Viertel.
Okay, und der wollte aber nie wieder was von dir, du musstest nichts für ihn tun.
Nein, ich musste nichts für ihn tun. Gut. Ich habe sozusagen die Mafia ausgebeutet, weil die nie einen gegen. Und wie gesagt, das war so bei mir in meinem ganz normalen Leben, Ende der 80er Jahre in Rom. Und gar nicht lange später bekam ich dann selbst auf eine ganz andere Art und Weise mit der Mafia zu tun, weil Papst Johannes Paul II. Aus Polen stammte. Und ich hatte mitbekommen im Hintergrund im Vatikan, dass der Papst diesen Brauch, dass die katholische Kirche das hinnimmt, dass Heilige vor dem Haus eines Mafia-Paten diese Verbeugung inszenieren, das wollte er verbieten.
Ja, das kann ich jetzt mal verstehen. Ja, ganz kurz noch dazwischen. Gehen denn diese Paten dann zur Beichte und danach ist alles wieder gut oder wie muss ich mir das vorstellen?
Diese Paten, soweit man sie festgenommen hat, waren alle durch die Bank äußerst religiös. Mhm. Und die Mafia hatte, das gilt für alle Mafia-Organisationen in Italien, es gibt mehrere, also um mal ganz kurz das zu sagen, die sizilianische Cosa Nostra, die neapolitanische Camorra, die Cosa Nostra ist am engsten mit der amerikanischen Mafia verbunden, die nennen sich schlicht Mobster, also den Mob. Dann gibt es die wichtigste Mafia mittlerweile, das ist die kalabrische 'Ndrangheta. Die sind spezialisiert auf Kokainhandel. Also die sind soweit man den italienischen Staatsanwälten glauben darf, die wichtigste Drehscheibe für Kokain auf der Welt. Also die verteilen das aus Südamerika kommt auf der ganzen Welt, milliardenschwer. Mhm. Und dann gibt es noch die nicht so ganz große apulische Sacca Corona Unita. Das ist eine aus süditalienische
Mafia. Und wieso ist das alles in Italien entstanden? Das hätte ja auch, ich meine, ich weiß, in Kolumbien ist auch ein Riesenthema. In den USA sind sie dann alle irgendwann natürlich, aber eben die italienischstämmigen dann auch entsprechend haben sich weiterentwickelt. Aber wieso ist das ausgerechnet? Wieso war die politische Situation in Italien so, dass die Mafia da so stark wurde?
Das ist eigentlich eine ganz simple Erklärung, hat es gegeben. Die politische Lage in Italien war im 19. Jahrhundert äußerst fragil. Also ganz Süditalien war von einem Bourbonenregime beherrscht, das überhaupt nicht funktionierte. Also es gab keine vernünftige Verwaltung mehr. Es gab nur Leute, die ausgeplündert haben. Das war eigentlich ein völlig maroder Staat. Und das funktionierte auch so, dass alles, was in einem ganz normalen Staat funktioniert, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Gewerkschaften, Steuern, alles das war komplett zusammengebrochen. Mhm. Und eine Alternativorganisation baute sich langsam auf, also die zum Beispiel Aufstände von Bauern unterdrückte, wenn die großen Latifundienbesitzer sagten, also meine Bauern wollen mehr Kohle. Und das geht so nicht. Dann haben die nicht die Polizei gerufen, weil die gab es gar nicht mehr, sondern die haben sich an Leute gewandt, die einen Stock in der Hand hatten und dafür gesorgt haben, dass die Bauern zur Arbeit gingen. Dieses Machtvakuum haben also gewaltbereite Männer, die waren sehr gut organisiert, sehr fromm, sehr katholisch, sehr auf der Seite der Kirche. Und wie gesagt, man kann sehen, wie brüchig dieses ganze System war, dass nur 1000 Männer, also nur 1000 Soldaten, haben ja ganz Italien aufgerollt. Also wenn du dir heute vorstellst, dass du mit einer Mannschaft von 900 und ein bisschen, also knapp 1000 Leuten losziehst, um damit ein ganzes Land zu erobern, das wird nichts. Das war also damals möglich, weil das ganze Land völlig am Boden lag.
Okay, aber ganz kurz nochmal. Ich meine jetzt, die waren total katholisch und kannten dann ja auch so gewisse Gebote, wie du sollst nicht töten, du sollst nicht falsch Zeugnis reden und du sollst nicht Ehe brechen, keine Ahnung. Und letzteres spielt jetzt vielleicht für die Mafia nicht so eine Rolle. Aber wieso interessierte die das überhaupt nicht? Oder war das wieder dieses katholische Ding? Okay, ich mache das alles, aber danach beichte ich meine Sünden und dann fange ich wieder von vorne an?
Nein, im Grunde müssen wir über dieses Thema unbedingt in dieser Sendung auch sprechen, weil es ein Riesenproblem für den jetzigen Papst ist. Ich glaube, das ist das erste katastrophale Problem seines Pontifikats, weil es geht genau um das, was du gerade gesagt hast. Es gab innerhalb der Mafia eine sehr konservative Strömung. Die wollten, dass die Monarchie Monarchie bleibt. Die wollten, dass die alten Werte alte Werte bleiben. Bedeutet, Frauen durften nur jungfräulich heiraten und Ehrenmorde waren damals normal. Das heißt, wenn ein junger Mann einer Frau die Ehe versprochen hatte, und ihr, wie der Mal damals sagte, schon einen Kuss geraubt hatte, dann sie aber nicht heiratete, dann konnte man nicht zum Staatsanwalt gehen und sagen, also meine Tochter ist da auf eine ganz üble Art und Weise beschmutzt worden. Dann ging man zum Paten und sagte, also hör mal zu. Und der war ja auch der Meinung, dass das Gesetz der Kirche, das konservative Gesetz der Kirche, der Reinheit der Frauen, die in eine Ehe gehen müssen, auch genauso ist. Also ich will damit sagen, dieses Denken der Mafia-Paten und das Denken der Kirche war in vielen Teilen genau das Gleiche.
Ja, die Strukturen ja auch. Ich meine, ein Mann an der Spitze und dann ganz viele Männer darunter und die Frauen irgendwo im Hintergrund.
Nein, das ist falsch. Das ist jetzt falsch. Weil die Frauen in der Mafia ganz oft an der Spitze standen. Aus Not gedrungen, aus einem ganz einfachen Grund, weil häufig wurden die Paten festgenommen, saßen dann viele, viele Jahre im Knast und haben aus dem Knast über ihre Ehefrauen die ganzen Imperien regiert. Davon gibt es jede Menge Beispiele.
Ja, auch interessant, also es gibt, okay, also die hatten mehr zu sagen, die Frauen bei der Mafia, als in der katholischen Kirche. So können wir es umgekehrt zusammenfassen.
Deutlich mehr zu sagen. Waren natürlich auch gewaltbereit. Und wie gesagt, also so entsteht ganz langsam im Laufe der Jahrzehnte, der Jahrhunderte, dann kommt es zu einer Katastrophe im Zweiten Weltkrieg. Die US-Armee landet auf Sizilien. Wie du weißt, das sind die Amerikaner ja von Süditalien aus in Richtung Nazi-Deutschland marschiert und finden in Sizilien jede Menge Menschen, die im Gefängnis sitzen. Die Amerikaner glauben, dass diese armen Kerle vom Mussolini-faschistischen Staat als politische Gefangene eingesperrt worden sind. Viele von den Eingesperrten behaupten auch genau das, sagen also, ich bin aufrechter Antifaschist, ich habe die Deutschen bekämpft, ich bin Partisan gewesen. Und die Amerikaner befreien also Tausende in Sizilien eingesperrte Menschen aus dem Knast, die in der viele von denen zur Cosa Nostra gehörten. Die haben dann durch diesen Kontakt über die US-Armee übrigens deutlich verstärkt die US-Mafia. Also die amerikanische Mafia wird nochmal ganz stark durch diesen Fehler der amerikanischen Armee während des Zweiten Weltkriegs.
Das habe ich noch nie gehört. Interessant. Okay, gut. Also wir sind jetzt bei der Mafia und du hast, als wir in Rom waren, auf unserer Hörerinnen, wie auch immer, Reise, auch von deiner weiteren persönlichen Begegnung mit der Mafia gesprochen. Also das war ja so derartig spannend. Wir standen da vor irgendeiner von diesen vielen Kapellen, hätte ich fast gesagt, Kirchen, wie auch immer. Und ich weiß nicht, ob du das jetzt hier auch noch mal so erzählen kannst,
gerne,
oder ob das für
gerne
eingeweihte Kreise war.
Nein, aber, das war wirklich. Das erzähle ich auch gerne. Nur
bitte der Anruf.
Meine Liebe, ja. Lass uns bitte noch einen Augenblick bei der Geschichte bleiben und nicht so nach ganz hinten springen.
Spannend.
Du bitte dich.
Die Hörer so ein bisschen jetzt foltern.
Natürlich. Halt, ne? Also das erste Mal, dass ich dann sozusagen beruflich mit der Mafia zu tun hatte, war in Anfang der 90er Jahre, weil wie gesagt, Johannes Paul II. Wollte verbieten, dass diese Verneigung der Heiligen vor den Häusern der Mafiosi weiter passierte. Und es gab damals im Hintergrund im Vatikan jede Menge italienische Bischöfe und Priester, die gesagt haben, also Heiliger Vater, Sie können machen, was Sie wollen. Schimpfen Sie auf die Protestanten, schimpfen Sie auf die Atheisten, machen Sie, was Sie wollen, aber lassen Sie die Finger von Cosa Nostra, weil wenn Sie das anrühren, dann haben wir ein Riesenproblem. Deswegen hat auch kein Papst jemals gewagt, dieses bekannten Ritus der Verneigung der Heiligen vor den Mafiapaten verboten. Lassen Sie die Finger davon.
Gibt das immer noch?
Nein, gibt es nicht mehr. Das hat Franziskus letztendlich abgeschafft. Aber zu dem Zeitpunkt.
Mutig. Ja.
Ja, genau. Zum Zeitpunkt von Johannes Paul II. Haben die gesagt, also Finger weg. Lassen Sie die Finger vom Thema Mafia.
Und die haben, Angst war, dass sie dann umgebracht wurden? Hätte die Mafia auch Priester oder hat die Mafia Priester umgebracht?
Die Angst war genau das, dass eine klare Positionierung der katholischen Kirche gegen die Mafia zu einem Gegenschlag führen könnte, weil das wussten viele italienische Priester, weil das den Kern der Struktur traf. Weil in der Mafia wirst du als Mitglied getauft. Das heißt, es gibt so einen Initiationsritus, wo man sagt, ab jetzt gehörst du zu Cosa Nostra. Es gibt viele Dinge, die ähnlich sind. Zum Beispiel schwört man auch auf Bibeln. Viele Paten waren äußerst religiös. Also als man sie dann irgendwann mal festgenommen hat, die hatten überall Bibelsprüche, die hatten Kreuze, die hatten eigene Beichtväter. Es hat ganz viele Mafia-Paten gegeben, die über Jahrzehnte einen eigenen Beichtvater haben.
Und brauchten die ja auch, weil die so viele mal zu beichten hatten.
Richtig. Und an diese Warnung hält sich aber Papst Johannes Paul II. Nicht und hält eine Rede in Agrigent auf Sizilien im Mai 1993. Da war ich bei und das war, ich konnte als Journalist aus Deutschland nicht wirklich einschätzen, was da passierte. Es war, das merkte ich schon, historisch. Zum ersten Mal stellte sich ein Papst hin und mit Donnerstimme, also das werde ich nie vergessen, der brüllte richtig. Also das war kein leises Windchen.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Karol Wojtyla war, wenn der sauer war, keiner von diesen Päpsten, die so, das war so keine Kuschelgeschichte, sondern das war das ganze Gegenteil. Der schrie, das Gericht des Herrn erwartet euch, ihr müsst umkehren und wenn ihr nicht umkehrt, dann erwartet euch der Zorn des Herrn.
Lo dico ai responsabili. Convertitevi. Una volta verrà il giudizio di Dio.
Mafiosi, kehrt um, sonst erwartet euch das Gericht Gottes. Das brüllte der richtig in dem Mikrofon.
Ne? Also der wollte denen richtig Angst machen. Ne? Aber bringt das was bei solchen Leuten?
Leider passierte danach etwas wirklich Tragisches. Ich saß mit meiner Frau, damals wohnten wir noch in der Via Santissimi Quattro Coronati. Also wenn du mal auf die Stadt, auf den Stadtplan guckst, siehst du, wir sind nicht sehr weit umgezogen. Wir wohnten erst in der Via San Giovanni am Kolosseum und dann sind wir in die Parallelstraße gezogen, in die Via Santissimi Quattro und haben da an dem Abend im Juli 1993, also nur 2 Monate nach dieser Rede des Papstes, auf Agrigent auf unserer Terrasse gesessen. Und von einem Moment auf den anderen gab es 2 sehr heftige Explosionen und zwar in unmittelbarer Nähe. Also es gab einen Riesenknall. Also Gott sei Dank haben wir beide keinen Krieg erlebt, aber es war nicht wie ein Autounfall oder wie
kein Feuerwerk.
Feuerwerk, sondern das war eine so gewaltige Explosion, dass die Scheiben sprangen in unserer Umgebung, also die Scheiben kaputt gingen. Und unmittelbar darauf, wenige Augenblicke später, war im anderen Teil der Stadt, seltsamerweise genau in der neben unserem damaligen Büro, gab es eine 2. heftige Explosion. Ich bin dann runter, habe mich auf meine himmelblaue Vespa geschwungen und die erste Explosion war nur 400 Meter von uns weg. Das war auf der Piazza San Giovanni in Laterano. Da warst du schon.
Genau, waren wir doch an der Stelle. Genau.
An der Stelle waren wir und dort, als ich dorthin kam, war alles noch voller Rauch. Die Polizei war noch nicht da, die Krankenwagen waren auch noch nicht da. Und was erschreckend war, war, dass diese verletzten Leute blutüberströmt in Panik und völlig verwirrt über diesen großen Platz liefen. Und wie, wenn du dich erinnerst, ist da eine Riesenstraße.
Genau.
Das ist eine 6- oder 7-spurige Straße, vielleicht sogar 8-spurig. Also da und dieser ganze Verkehr, der stoppte zwar, aber durch den Nebel und diese verwirrt, blutig durch die Gegend laufenden Leute kam es also zu Unfällen. Die Leute wurden einfach überfahren.
Schrecklich. Oh. Und sind auch so direkt welche gestorben bei der Explosion oder dann?
Nein, es gab keine Toten, aber es gab 22 zum Teil schwer Verletzte. Und als ich da hinkam, war das alles noch ein einziges Chaos. Das Auto, das explodiert war, war neben der sogenannten Loggia der Lateranbasilika explodiert. Man sah also, ich dachte in dem Augenblick, das stürzt ein. Weil der Schaden war so schwer, dass ich dachte, das ganze Gebäude, das ist ein Gebäude aus dem 13. Jahrhundert, das war ja nicht ein Stahlbetonbunker. Ja. Ich habe gedacht, das stürzt jetzt ein. Ich habe dann versucht, die Leute von der Straße runterzukriegen erstmal. Die waren aber so, wie soll ich das sagen, die waren einfach nicht zu handeln. Also ja, genau. Ich versuchte, die zu beruhigen und zu sagen, ich wollte nur, dass die von der Straße runtergehen. Natürlich. Also ich sage, ich bin kein Arzt, ich kann sie nicht behandeln, ich kann ihnen auch nicht helfen, ich kann ihnen auch nicht erklären, was passiert ist, aber gehen Sie bitte von der Straße runter. Das haben wir dann als erstes gemacht. Also die Schwerverletzten haben wir dann auf so eine Bank gelegt. Dann kam endlich die Polizei. Dann kamen auch die ersten Krankenwagen. Und ich bin dann zur Seite gegangen und bin mit der Vespa zu der 2. Explosion gefahren. Mhm. Die war direkt am Forum Romanum neben der Kirche del Velabro. Und die Kirche war schwer beschädigt. Das sah man sofort, dass die Bombe diese uralte, wunderschöne Kirche relativ schwer beschädigt hatte. Da lagen überall Autoteile herum, Verletzte. Wenn ich mich an diesen Abend erinnere, obwohl ich damals schon Vatikan-Journalist war, obwohl ich in Agrigent gewesen war und die Rede von Papst Johannes Paul II. Mitbekommen hatte, ehrlicherweise, ich habe den Zusammenhang in dieser Nacht nicht kapiert.
Glaube ich. Hätte ich es ja auch so krass.
Ich habe es nicht verstanden, also obwohl es so offensichtlich war. Naja. Es hatte 2 Bombenattentate gegeben, beide an Kirchen. Aber weißt du, was mein Fehler war? Mein Fehler war, mir war nicht klar, wie gut die Mafia die Geschichte der Kirche kennt.
Ach so, sind das so besondere Kirchen oder wie?
Weil, wenn du das Herz der Kirche treffen willst und hast von der katholischen Kirche keine Ahnung, dann zündest du eine Bombe am Petersdom.
Genau, das wäre auch so meine, also nicht, dass ich es tun würde, um Gottes Willen, aber das wäre auch so mein erster Gedanke gewesen, dass man das da im Herzen trifft.
Ja. Richtig, aber kirchentechnisch ist es falsch. Kirchenhistorisch, aus der Theologie der Kirche, ist es falsch. Weil die einzige Kirche, die einen Eintrag im Kirchenkalender hat und als die Urkirche aller Kirchen geht, ist nicht der Petersdom, sondern die Lateranskathedrale. Also wenn du theologisch versiert bist und der Mafioso, der diesen Bombenattentat befohlen haben muss, der muss theologisch versiert gewesen sein. Der hat gesagt, Jungs, Attentat nicht St. Peter, sondern an der Lateranskathedrale und an einer der ältesten Kirchen, die es überhaupt gibt, nämlich der Kirche Al Velabro, St. George Al Velabro.
Aber wie kann man denn einerseits so gläubig sein und so gut im Thema und dann gleichzeitig so eine Kirche zerstören und damit Menschenleben auch aufs Spiel setzen? Das kapiere ich einfach
nicht. Ja, da müssen wir gleich nochmal zurückgehen, laufen, wenn wir auf das Problem von Leo dem 14. kommen, weil es geht natürlich darum, was für eine Kirche. Aus der Sicht der Mafiosi vertrat die katholische Kirche eine ultrakonservative Haltung. Das heißt, sie war gegen die Demokratie, gegen demokratische Strukturen, gegen Gleichberechtigung. Ja. Mhm. All das war eine Haltung, die gab es in der katholischen, in der konservativen katholischen Kirche natürlich. Dazu gehörte noch Antisemitismus. Dazu gehörte eine Familienstruktur. Das heißt, dass die Familie das Wichtigste überhaupt ist, war für die Mafia ein Kernanliegen wie für die Kirche. Sie waren gegen Scheidung, selbstverständlich, wie der konservative Teil der Kirche. Alles Progressive, das langsam in die katholische Kirche kam, war für die Mafia genauso ein Gräuel wie für den konservativen Teil der Kirche.
Also die katholische Kirche hat sich in dem Moment schneller entwickelt, also weiterentwickelt als die Mafia. Und deswegen, ja, okay, das ist ja der Wahnsinn. Okay. Ja, und wie ging's? Und wann hat denn, also hat denn der Papst in dem Moment sofort kapiert, würdest du sagen, als die Bomben losgingen, das war jetzt, das galt jetzt meiner Rede und mir?
Ich habe das in der gleichen Nacht noch kapiert.
Ja.
Weil ich bin nachdem ich in Anvelabro gewesen war mit der Vespa, zurückgefahren zur Lateransbasilika. Ich wollte nur mal gucken, ob mittlerweile die Verletzten weg sind, ob das im Griff war. Mittlerweile war das auch alles abgesperrt. Mhm. Ich sah dann aber zu meiner großen Überraschung, dass ein Auto des Vatikans kam. Und in dem Wagen saß ein Mann, den kannte ich. Das war der damalige Leibwächter des Papstes und Chef der Gendarmerie. Der hieß Chibin. So ein älterer Herr, der kannte mich auch. Und ich sah ihn zusammen mit anderen in die Lateranskirche gehen. Und ich merkte auch, da waren zwei Leute von der sogenannten Dombauhütte des vom St. Peter dabei. Das sind Architekten. Die sind zuständig für den Erhalt von Kirchen, also Spezialisten. Und ich habe dann an der Absperrung gestanden und habe gesagt, kann ich mitkommen? Sagte Chibi nein. Da bin ich unter der Absperrung durchgeklettert und bin trotzdem in die Kirche gegangen.
Der Rasenreporter mit der blauen Vespa.
Ja. Und er hat das ja auch gesehen, der hat das ja auch verstanden, dass das jetzt wichtig war. Und die haben dann so eine erste Untersuchung gemacht. Die sind also durch die Lateranskirche gegangen, um zu gucken, hat dieses Attentat möglicherweise diese riesige Kathedrale in echte Schwierigkeiten gebracht. Die haben dann beschlossen, dass ein Teil, der rechte Teil der Basilika, in der Tat einsturzgefährdet sein könnte und haben das alles abgesperrt. Und als ich dann rausging, stoppte mich Chibin und sagte, was weißt du über das zweite Attentat am Velabro? Und da habe ich gesagt, ich bin da schon gewesen und der Schaden ist größer als hier, also die Kirche ist schwer getroffen worden. Und dann sagte er zu mir, ich kann mich an den genauen Wortlaut nicht erinnern, also ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich könnte mich an das Zitat erinnern, das kann ich nicht. Aber ich kann mich daran erinnern, dass er gesagt hat, naja, dass diese Ansprache von Johannes Paul II. In Agrigent, die musste ja Konsequenzen haben. Und also das klar. ist jetzt, diese Bomben sind keine Warnung mehr, das ist jetzt Krieg. Und ich habe das erst wirklich begriffen, das war kurz danach, in dem gleichen Sommer, ist der Priester Pino Polisi hingerichtet worden in Palermo. Die Mafia wollte, dass klar wird, dass es kein zufälliges Attentat ist. Also der ist nicht zufällig in einen Schusswechsel gelangt, sondern der ist mit einem Genickschuss wie bei einer Hinrichtung der Nazis erschossen worden, umgebracht worden. Damit war klar, das ist jetzt hier Schluss, wir wollen Krieg.
Wahnsinn.
Und ab dem Zeitpunkt war Papst Johannes Paul II. Auch kirchenintern unter einem riesigen Druck. Weil, wie du dir vorstellen kannst, ganz viele haben gesagt, wir haben ihnen vorher gesagt, wenn sie das anrühren, dann wird das hier echt eine Katastrophe geben.
Und die kam, ja.
Und die war jetzt es waren ja spektakuläre Attentate, 22 schwer Verletzte. Die Kirche kaputt. Es hatte dann noch ein weiteres Attentat gegeben in Mailand, bei der es auch Todesopfer gegeben hatte. Don Polisi war tot und es war klar, im Laufe dieser Welle würden zwei weitere Priester erschossen werden. Also war der Druck auf den Papst zu sagen, wir müssen irgendwie versuchen, aus dieser Kriegserklärung an die Mafia wieder rauszukommen. Und dann passierte etwas absolut Einzigartiges, was alle, was die ganze Situation vollkommen änderte, weil es gab erste ganz wichtige Paten, die aus ihrem Versteck gekommen sind. Also das Versteck musst du dir so vorstellen, das sind riesige Villen, großer Weinkeller, 10 Ferraris, gedeckt durch mehr oder weniger korrupte Politiker und Polizisten über viele Jahre. Die sind zu ihren Beichtvätern gegangen und haben gesagt, ich habe 60 Menschen umgebracht, 70 Menschen umgebracht. Aber der Appell von Johannes Paul II., der hat mich dazu gebracht zu sagen, ich möchte ins Kronzeugenschutzprogramm, ich möchte aussagen. Und der Erste, der das gemacht hat, der hat wirklich diesen Krieg, den es dann auch gegeben hat und der auch immer schlimmer wurde, ganz deutlich beeinflusst. Und über den müssten wir jetzt eigentlich sprechen.
Weil also dann brauchen wir ja noch eine Stunde. Und wir haben auch immer noch nicht deine persönliche Geschichte erzählt.
Meine Geschichte kommt viel später, meine Liebe. Aber wir müssen jetzt, glaube ich, du hast jetzt schon dreimal gesagt, wir haben jetzt schon dreimal dieses Thema gestreift. Ja. Also wie gesagt, wir müssen weitermachen. Nächstes Mal der Pate der Camorra zu diesem Zeitpunkt, Carmine Alfieri, einer der mächtigsten Männer, den es wahrscheinlich je gegeben hat, hat zu diesem Zeitpunkt, wie er dann später selber vor Gericht erzählt hat, durch diesen Appell von Papst Johannes Paul II. Gesagt, ich will nicht mehr weitermachen. Mhm. Ich habe mehr Angst vor der Strafe im Jenseits für das, was ich getan habe, weil wenn ein Papst einen solchen Appell macht, dann müssen wir umkehren. Und dann sind Dinge geschehen, die kein Mensch für möglich gehalten hat. Aber das müssen wir das nächste Mal erzählen.
Also das ist ja jetzt ein Cliffhanger. Und ich muss natürlich jetzt auch wissen, wieso da dieses komische Verneigen der Heiligen noch nicht abgeschafft wurde, obwohl da unglaubliche Dinge passiert sind, aber dann Franziskus das später geschafft hat. Aber irgendwie wurde ja nicht, da sind ja, glaube ich, keine weiteren Bomben explodiert und auf ihn ist auch kein Attentat zumindest deswegen verübt worden. Also das ist ja alles, das willst du jetzt alles mir nicht erzählen?
Ja, aber du, wir müssen jetzt, Schatzi, wir müssen jetzt unbedingt,
Herzchen.
Du hast doch jetzt dreimal gesagt, es gibt einen Zusammenhang und diesen Zusammenhang müssen wir jetzt endlich mal bereden, weil das es
hast
geht,
du gesagt, ja.
Es dreimal. Geht jetzt gerade für Papst Leo den 14. um ein wirklich großes Problem.
Und es geht,
um die Wurst. Es geht zum ersten Mal darum, er hat ja bisher immer sagen können, wir versuchen, die Kirche zusammenzuhalten, Konservativen kriegen was, die Fortschrittlichen kriegen was. Und das geht jetzt zum ersten Mal, ist ein Fall geschaffen worden, da geht das nicht mehr.
Und also du meinst seine Politik des, ich sag mal hier ja und dann sag ich mal da ja und dann haben mich immer irgendwie alle lieb und ich wurschtel mich durch und versuche trotzdem in winzigen Schritten die Kirche so ein bisschen zu verändern. So habe ich das bis jetzt im Laufe unseres Podcasts verstanden.
Genau so ist es ja auch. Ja. Aber jetzt müssen wir zurück, weil wir hatten schon gesagt, die Mafia bezog sich viele, viele Jahre, viele Jahrzehnte, Jahrhunderte auf die ultrakonservativen Positionen der katholischen Kirche und wollte die auch verteidigen. Und genau dieses Problem, ultrakonservative Vorstellungen der katholischen Kirche, mit denen hat Papst Leo der 14. jetzt zu tun, weil die Gruppe um Papst Pius den 10. will jetzt Bischöfe weihen.
Pius-Brüder, irgendwas klingelt bei mir. Pius-Brüder, das sind irgendwie nicht, ich glaube, die sind mir nicht so richtig hundertprozentig sympathisch, wenn ich es vorsichtig ausdrücken darf. Und da gab es doch mal irgendwie so einen Bischof, der auch wegen Holocaust-Leugnerei da wurde er exkommuniziert, Williamson. Da hatte doch Benedikt da ein bisschen Stress.
Ja, das ist richtig. Es geht darum, dass Papst Leo der 14. jetzt ein Problem hat, das mit all dem, was wir vorhin besprochen haben, ganz eng zusammenhängt, nämlich mit den ultrakonservativen Vorstellungen, die es innerhalb der katholischen Kirche gibt oder gab. Die Mafia, habe ich ja schon erzählt, gegen Scheidung, jungfräuliche Hochzeit, kein Sex vor der Ehe, alles das, Familie, Familie, Familie. Alles das war ganz wichtig für die und alles das war auch ganz wichtig für einen sehr konservativen Teil der Kirche. Und mit diesem konservativen Teil der Kirche hat Leo der 14. jetzt ein ganz massives Problem, weil er muss zum ersten Mal in seinem Pontifikat eine Entscheidung treffen. Er kann nicht mehr sagen, sowohl als auch, er muss jetzt auf den Putz hauen. Anders geht es nicht, weil es geht darum, dass die Jungs um Papst Pius den 10. eine Bischofsweihe anstrengen.
Okay, das müssen wir erstmal aufdröseln. Pius. Pius-Brüder fällt mir dazu ein. Das sind jetzt nicht so die absoluten Sympathen, jetzt aus meiner Brille gesehen. Da gab es doch mal diesen Williamson, Holocaust-Leugner. Sind so, also Pius-Brüder, ja, da klingelt was bei mir, aber auf was für ein Pius gehen die jetzt zurück? Das hast du mir womöglich auch schon mal erzählt, aber
haben wir noch nicht drüber gesprochen. Papst Pius X. wird im Jahr 1903 zum Papst gewählt und der ist ein relativ einfacher Landpfarrer, wird zum Papst und zeichnet sich dadurch aus, dass er ultrakonservative Haltungen vertritt. Geht vor allem darum, dass er sich sozusagen schon auf den Vorgänger Pius IX. Bezieht, der eine Liste aufgestellt hat der Irrtümer der Moderne. Und die Irrtümer der Moderne sind Sachen, da würdest du dir in den Kopf fassen. Also der sagt, es ist völlig falsch, dass Kirche und Staat getrennt sind. Also natürlich gibt es eine Staatsreligion und das ist die katholische Kirche. Der hat gesagt, die freie Wahl des Glaubens ist völliger Blödsinn. Also, dass jemand sagen könnte, er ist Buddhist, ist kompletter Quatsch. Das Leugnen der Wunder der katholischen Kirche ist Ketzerei. Natürlich hat es all die Wunder gegeben. Es ging noch um zwei weitere Sachen, da fasst du dir auch an den Kopf. Die Menschenrechte sind völliger Blödsinn. Zum Beispiel auch die Gewissensfreiheit ist völliger Quatsch. Das es betrifft und vor allem auch, das war ganz wichtig, Demokratie ist totaler Unsinn. Gott wollte die Monarchie, einen starken Papst, einen starken König, einen starken Kaiser, Völker, die aufbegehren und irgendwie sowas wie ein Wahlrecht zum Beispiel auch für Frauen haben wollen.
Ja, völliger Wahnsinn, du.
Wahnsinniger.
Okay, also ein echter Knaller, der Typ. Echter Sympath, ich merke schon. Ja.
Wobei ich eine Sache dazu sagen möchte, ich weiß jetzt, beide werden wir uns streiten, aber ich finde, man muss bei Pius X. immer eine Sache bedenken, finde ich. Wenn ich zu dir sagen würde, die Vorstellung von Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau ist totaler Quatsch. Natürlich müssen Frauen unterdrückt werden, die gehören an den Herd und dürfen auch keine Bildung haben. Würdest du sagen, das ist völlig unakzeptabel?
Ja, natürlich würde ich das sagen, klar.
Du würdest sagen, das ist mein Kernthema, genau.
Dann würde ich sagen, Leute, in welchem Jahrtausend bist du geboren? Ja, es ist halt eine andere Zeit gewesen, ja.
Genau, und Pius X. und seine Anhänger waren bei der Vorstellung, dass eine von Gott eingerichtete Welt durch moderne Menschen umgekehrt werden könnte. Zum Beispiel war Pius X. ein großer Gegner von Charles Darwin.
Ja, gut, das sind in Amerika ja bis heute viele auch, ja.
Er war also der Meinung, dass Menschen, die daran glauben, dass durch Selektion und Mutation sich
und
die Evolution die Welt sich verändert hat, totaler Blödsinn ist, weil natürlich waren das Adam und Eva. Also
natürlich.
Dieser gute
die Lehmklumpen. Mann. Wir sind alle aus dem Lehmklumpen und aus der Rippe natürlich, wir Frauen. Ne? Ja.
Genau. Und diese modernistischen Strömungen, die bekämpft er und setzt etwas ein, was bis heute natürlich hoch umstritten ist, nämlich die Schwur der katholischen Priester, wenn die geweiht werden mussten, mussten sie schwören, dass sie diese Position auch genau so umsetzen, sich also gegen den Modernismus wenden und dieser Schwur, wenn sie das nicht wollten, also wenn sie sagen wollten, wir sind anderer Meinung, durften sie keine katholischen Priester mehr sein.
Ja, gut, okay.
Während des Zweiten Vatikanischen Konzils kommt es dann zum großen Krach zwischen 1962 und 1965. Die modernen Jungs sagen, also dieser ganze alte Plunder ist Mist. Wir müssen einfach mal sehen, dass das alles Quatsch ist, was wir viele Jahre lang gepredigt haben. Und wir müssen also einführen, die Messe wird in den Landessprachen geführt, Demokratie ist absolut richtig, das ist keineswegs richtig, dass Monarchismus die einzige ist. Und ganz wichtig, während des Zweiten Vatikanischen Konzils ist die Akzeptanz anderer Religionen. Zuerst mal sagt die katholische Kirche, also Juden als Gottesmörder zu beschimpfen, ist verbrecherisch, Antisemitismus ist verbrecherisch, Menschen, die eine andere Religion haben, zu verunglimpfen, ist auch verbrecherisch. Ja. Also zum ersten Mal
genau, das werden haben wir ja das schon. besprochen, genau.
Ja. Genau, da werden so die Fenster aufgestoßen und ein Bischof in Frankreich, der gute Mann hieß Marcel Lefebvre, der hatte damit ganz massive Probleme und hat gesagt, das ist alles modernistischer Blödsinn, wir müssen genau da bleiben, wo Pius X. War. Er hat ihm übrigens, das weiß ich noch, einen persönlichen Brief geschrieben. Er hat das, daran erinnere ich mich, dass Lefebvre erzählte, dass er Pius X. Noch einen Brief geschrieben hat, um sich zu bedanken für seine Taufe, glaube ich. Also der hat sieht in Pius X. ein großes Vorbild und deswegen gründet er eine Priesterbruderschaft und sagt, so, dieser ganze moderne Mist aus dem Vatikan, den wollen wir nicht. Wir wollen jetzt bei der wahren Lehre bleiben.
Der moderne Mist aus dem Vatikan ist auch schön. Aber gut, aus seiner Sicht, klar.
Genau, der ganze moderne Mist aus dem Vatikan muss weg. Und wir machen jetzt also da weiter, wo Pius X. Angesetzt hat. Zu meiner großen Überraschung, weißt du, ich habe ganz oft Leute, die zu mir sagen, du weißt doch so viel über die Kirche, wie kannst du noch an Gott glauben und in der katholischen Kirche bleiben? Einer der Punkte, der mich immer wieder sprachlos machen lässt, ist, dieser Pius X. ist heilig gesprochen worden. Pius XII. Hat diesen Pius, der also auf ultrakonservativen Positionen beharrte, die wirklich Unsinn sind, den hat er auch noch heilig gesprochen. Es ist San Pio Decimo, der heilige Pius X.
Gut, also darauf gründen sich also diese Pius-Brüder und diese Pius-Brüder bringen unseren Bob gerade in Bedrängnis. Wie schaffen die das denn jetzt schon wieder?
Lass mich bitte noch mal einen Satz dazu sagen, wer dieser Pius X. War und worum es da eigentlich ging.
Ja.
Also maßgeblich ging es ja um ein ganz altes Problem. Das, was in den Evangelien steht, also im Neuen Testament über Jesus von Nazareth, stimmt das, stimmt das nicht? Und die katholische Kirche hat immer gesagt, das ist alles genau so, wie es gewesen ist und daran wird nicht gerüttelt. Also die Geschichte der Heilige, die Geschichte von Jesus, die Auferweckung von Lazarus, die Speisung der 5000, dass der heilige Sebastian durch Pfeile erschossen worden ist, dass Petrus durch seinen Schatten Tote auferweckt hat, alles das ist genau so. Und dann gibt es vor allem, angeregt auch durch die lutherischen protestantischen Wissenschaftler, eine Bewegung zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Da hat man gesagt, wir würden jetzt gerne mal wissen, was davon es eigentlich war. Mhm. Und dann hat es erste Wissenschaftler gegeben, auch katholische Wissenschaftler. Aber wie gesagt, vor allem kommt das aus der protestantischen Forschung. Die waren da viel weiter als die Katholiken. Da hat man gesagt, gibt es eigentlich archäologische Reste? Die Synagoge in Kapernaum, in der Jesus gepredigt hat, existiert überhaupt? Das Gasthaus in Emmaus, in dem er als Auferstandener gewesen sein, kann das sein? Dann kam man auf ganz simple Widersprüche zum Beispiel. Was ganz einfach ist, zu den Evangelien gehört der sogenannte Petrusbrief. Der muss aber um das Jahr 100 geschrieben worden sein. Da war Petrus schon lange tot. Das stimmte also nicht mehr. Dann kam man auf andere überraschende Geschichten. Einige Paulusbriefe konnten gar nicht von Paulus sein. Dann gab es einen anderen Petrusbrief, der zu den Evangelien gehört. Der war so steril geschrieben. Der konnte unmöglich von jemandem sein, der Jesus so gut gekannt hatte. Mhm. Also die Wissenschaftler kamen langsam dem echten historischen Jesus immer näher.
Ach, das passte denen nicht.
Und Pius X. War also völlig entsetzt, dass es jetzt eine neue wissenschaftliche Richtung gibt, in der man anfängt, sich zu fragen, was ist denn damals wirklich passiert? Deswegen bekämpft er diese sogenannten Modernisten. Das sind also Wissenschaftler, die sagen, wir müssen jetzt mal gucken, was davon stimmt. Und dann gibt es so viele Widersprüche, auch in den heiligen Geschichten, dass sie zu den Ergebnissen kommen, sagen, das kann überhaupt alles gar nicht hinhauen. Ich möchte jetzt aber für die frommen Hörerinnen und Hörer unter uns auch noch eine Lanze brechen für die Gegenseite. Mhm. Es hat ganz lange eine Stelle im Evangelium gegeben, die hielt man für dummes Zeugs, nämlich das sogenannte Bethesda-Wunder. Da geht es also darum, wie Christus kommt an einen Teich in Jerusalem. Dort liegen schwer Kranke und ab und zu berührt ein Engel die Oberfläche des Wassers. Und wer dann in dieses Wasser reinspringt, der wird geheilt. Das war eine Legende. Mhm. Auf jeden Fall geht Jesus an diesen Bethesda-Teilchen vorbei. Und in der Kritik hat man immer gesagt, bei den Ausgrabungen von Jerusalem hat man nie eine Spur von den Bethesda-Teilchen gefunden. Alles dummes Zeugs, alles erfunden. bis man bei Grabungen in Jerusalem tatsächlich die Bethesda-Teiche gefunden hat, und zwar genau so, wie sie in der Bibel beschrieben werden. Also so ganz einfach ist diese Geschichte zu sagen, alles, was in der Bibel steht, ist dummes Zeugs. So einfach ist das nicht. Ja.
Wo kommt sie auch her? Also, und wenn es nur irgendjemand irgendwann mal aufgeschrieben hat, ohne jetzt zu gucken, was ist jetzt mit den Wundern und so und wer war Jesus wirklich, klar. Aber
genau, auf jeden Fall, ja. Für Pius dem Zehnten ging diese ganze Frage überhaupt nur danach. Was stimmte denn, die Modernisten aufwarfen, total gegen den Strich, und deswegen hat er gesagt, alles Teufelszeugs, wer sich damit beschäftigt, fliegt aus der Kirche raus. Er hat dann auch Wissenschaftler, katholische Wissenschaftler exkommuniziert, die wagten, diese Frage zu stellen. Also wer war denn dieser Jesus von Nazareth jetzt wirklich?
Ja.
Und
ja, dann also diese Pius-Brüder haben sich also von damals bis heute dann irgendwie gehalten, haben irgendeinen Einfluss, teilweise auch nicht immer so den besten Ruf. Und jetzt bringen sie gerade den Papst in Bedrängnis. Das muss ich jetzt nochmal verstehen.
Ja, das Erstaunliche war, eigentlich hat man zur Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils geglaubt, diese ganze Position von Pius dem Zehnten ist überholt. Ja. Es gab aber Leute in der Kirche, wie diesen berühmten französischen Bischof Marcel Lefebvre, der hat gesagt, nein, alles das, was Pius der Zehnte erzählt hat, ist genau so richtig. Und gründete diese Priesterbruderschaft von Pius dem Zehnten. Und die ist viel, viel größer, als ich immer geglaubt habe.
Oh.
Also dazu gehören zurzeit 735 Priester. Die haben in den Seminaren 264 Seminaristen. Und das sind wahnsinnig viele. Wenn du dir vorstellst, dass in so Diözesen wie dieser riesigen Diözese Münster oder der Diözese München oder der Diözese Köln 2-3 Seminaristen eintreten pro Jahr,
ja,
dann sind 264 Seminaristen irre viele.
Also sie das zieht Männer offensichtlich an. Bestimmt eine gewisse Klientel von Männern, die sagt, oh, die Zeiten da, die waren ja echt ganz gut. Das passt ja zum aktuellen Rechtsruck, zur konservativen Richtung, in die sich alles dreht. Und jetzt haben die wieder Zulauf oder einfach beständig Zulauf? Oder wie muss ich das verstehen?
Genau, die haben jetzt wieder Zulauf. Das betrifft aber auch Frauen. Es gibt 250 Nonnen, die was zu den Pius...
Was haben denn Nonnen bei den Pius-Brüdern überhaupt noch zu melden? Doch bestimmt noch viel weniger als im Vatikan, oder?
Richtig, die haben ganz wenig zu melden.
Ja.
Und diese Pius-Bruderschaft, das hat mich immer gewundert, betreiben auch in Deutschland einige Institutionen, unter anderem Schulen.
Oh.
Das sind Schulen, die auch staatlich gefördert werden. Und die sind zwar immer wieder umstritten, aber es gibt in Deutschland Schulen, die zur Pius-Bruderschaft gehören.
Privatschulen, die aber natürlich nach deutschem Gesetz, wenn ich das richtig weiß, einfach einen gewissen Prozentsatz Unterstützung bekommen
aus
Steuergeldern, um zu existieren.
Ganz genau. Und da habe ich jetzt ein Leckerbissen für dich, meine Liebe, weil ich zitiere jetzt mal einen Bischof, nämlich den Williamson, von dem du schon gesprochen hast. Dieser Richard Williamson hat geschrieben, aufgrund aller Arten von naturgegebenen Gründen sollte nahezu kein Mädchen zu irgendeiner Art Universität gehen. Dass Mädchen die Universität nicht besuchen sollen, ergibt sich aus der Natur der Universität und der Natur der Mädchen. Echte Universitäten stehen für Ideen. Ideen sind nichts für richtige Mädchen. Demzufolge sind echte Universitäten nichts für richtige Mädchen.
Ja, genau. Ich glaube, so richtige Mädchen hat er aber auch noch nie getroffen, ne, in seinem Leben. Das wünsche ich zumindest allen richtigen Mädchen, dass sie ihn nie getroffen haben.
Ich will damit sagen, dass solche Positionen in einer Organisation entstanden sind und dass die verbreitet wurden und dass die so groß und so mächtig sind und sogar Schulen betreiben dürfen. Alles das zeigt mal, die sind eine echte Macht. Und jetzt tun...
Also diese Leute sind also sehr, sehr mächtig. Bis heute halten sich bei diesem Gedankengut da irgendwo immer noch so, geistig sind sie noch so um 1900 stehen geblieben und sind jetzt irgendwie aber immer noch ein Problem für den Papst. Weil?
Genau, weil du kannst ja... Die sind ja außerhalb der katholischen Kirche. Und jetzt gibt es so einen Graubereich. Es gibt also Leute in der katholischen Kirche, wie damals Josef Ratzinger, Benedikt XVI., der hat gesagt, diese vielen hundert Priester und Seminaristen, die brauchen wir dringend. Angesichts des Wahnsinns-Priestermangels, den wir in der katholischen Kirche haben, sind diese Leute für uns ein wahnsinniges Gut. Also die würden eine der größten Krisen, die wir überhaupt haben, nämlich den gewaltigen Priestermangel, lindern. Dann gab es die fortschrittlichen Jungs, die gesagt haben, die wollen wir auf gar keinen Fall zurückhaben. Die sollen bleiben, wo sie sind. Deswegen gibt es so einen Graubereich. Josef Ratzinger hat dann ja versucht, sie zurück in die katholische Kirche zu holen. Das endete mit einer Katastrophe, wie du weißt, weil bekannt wurde, dass dieser Richard Williamson auch ein klarer Holocaust-Leugner war. Hm. Der wurde deswegen strafrechtlich verfolgt, ist mittlerweile verstorben. Aber natürlich kam es dann zu diesem großen Knall. Wahrscheinlich erinnerst du dich daran, die deutsche Bundeskanzlerin Frau Merkel hat sich dann ins Fernsehen gestellt und gesagt, dass ein deutscher Papst einen Holocaust-Leugner zum Bischof befördert. Das kann ich weder verzeihen noch verstehen. Und dann war der große Krach da. Und das war eines der ganz maßgeblichen Gründe, weshalb Josef Ratzinger auch zurückgetreten ist, weil das war eine Riesenklatsche für den Papst, von der sich in Wirklichkeit ja auch nie wieder erholt hat. Also das war ein ganz großes Problem. Aber dieses Problem bestand vor allem in einem. Solange die Pius-Brüder machen, was sie wollen, ist es ihr Ding. Eine Sache dürfen sie auf keinen Fall. Bischöfe weihen.
Aha.
Warum dürfen sie keine Bischöfe
weihen? Ja, das weiß ich nicht. Es kann nur einen geben, der das darf, vermutlich.
Genau, weil die ganze Welt, vom Nordpol bis zum Südpol, von Hamburg bis nach Saudi-Arabien, von Peking bis nach Los Angeles, ist in Bistümer eingeteilt.
Die ganze Welt?
Die ganze Welt.
Also die katholische Kirche hat die ganze Welt kartografiert, sagt man das so, und in Bistümer eingeteilt. Okay. Bin ich auch in einem Bistum dann aufgewachsen in Ostfriesland, ohne es zu wissen?
Ja. Ja, natürlich wohnst du in einem Bistum.
Ah, okay.
Du wohnst ja in Norddeutschland. Mhm. Das könnte sein Bistum Hamburg, könnte sein Münster, könnte sein Osnabrück. Also du wohnst mit Sicherheit in einem Bistum. Du könntest also, wenn du mit deinem katholischen Bischof sprechen möchtest, einfach ins Telefonbuch gucken und gucken, ich bin, welcher Diözese bin ich? Telefonbücher gibt es ja gar nicht mehr, so ein Quatsch.
Ja gut, aber ich finde es, glaube ich, also ChatGPT frage ich dann und sage, ich muss meinen Bischof sprechen.
Genau, ich würde gerne den katholischen Bischof sprechen, der für mich zuständig ist. Mhm. Und es gibt überall auf der Welt einen katholischen Bischof, der ist für dich zuständig.
Für mich persönlich, obwohl ich nicht in der katholischen Kirche bin, habe ich ja richtig Beistand auf einmal.
Genau,
das ist aber nett.
Könnte sich an den Bischof wenden und sagen, ich möchte vielleicht überlegen, ob ich katholisch werden möchte, zum Beispiel. Oder
das koche ich heute.
Ja, das wäre vielleicht nicht der ideale Dialog, aber auf jeden Fall, jeder Mensch hat seinen Bischof. So. Und den entweihen darf nur der Papst. Oder er darf das abgeben, er darf das delegieren, dann dürfen auch andere ihn weihen. Aber es gibt keinen Bischof auf der ganzen Welt, von dem der Papst nicht vorher gesagt hat, ja, der wird Bischof.
Okay.
Das ist ein Riesenproblem während des ganzen Mittelalters gewesen, weil dieser sogenannte Investiturstreit ist der Hauptproblem im ganzen Mittelalter, weil der deutsche Kaiser sagt, mir ist dieser Papst im fernen Rom viel zu mächtig, der will hier in Köln Bischof ernennen, der will in Mainz einen Bischof ernennen, der will in Trier einen Bischof ernennen, das ist totaler Mist, weil diese Bischöfe waren in Deutschland politisch damals im Mittelalter wahnsinnig wichtig, weil die den Kaiser mitgewählt haben. Mhm. Sie hatten das gleiche Recht wie Kurfürsten. Und deswegen wollte der deutsche Kaiser immer eine gewisse Kontrolle über diese Jungs haben. Das ging aber nicht, weil der Papst gesagt hat, Bischöfe, mein Ding, Finger weg.
Okay, Finger weg von den Bischöfen. Ja.
Richtig, da gab es Kriege, Auseinandersetzungen, du kennst auch den Canossagang bestimmt, Heinrich IV.
Ja, das kenne ich sogar, ja.
Hat ein Riesenproblem, weil der will auch Bischöfe ernennen und der Papst sagt, darfst du nicht. Also diese ganze Bischofsernennungsgeschichte ist für die katholische Kirche in ihrer Geschichte wahnsinnig wichtig.
Und jetzt kommen die Pius-Brüder und können selber keine Bischöfe ernennen, weil sie nicht der Papst sind. Und jetzt?
Und jetzt haben die zurzeit nur zwei Bischöfe und die brauchen dringend neue. Und jetzt haben sie angekündigt, im Sommer Bischöfe zu weihen. Und das ist ein absolutes No-Go. Wenn einer von denen jetzt anfangen würde, Bischöfe zu weihen, dann kommt es zur gleichen Auseinandersetzung, die es im ganzen Mittelalter gegeben hat.
Den Rubikon überschritten, wie Christian Wulff sagen würde. Ja.
Richtig. Sie können alles Mögliche machen. Sie können anfangen, zu viel Bier zu trinken. Sie können
ums Feuer tanzen. Nackt.
Es ist, was auch immer. Aber sie dürfen keine Bischöfe ernennen. Das dürfen sie nicht. Und jetzt kann Leo XIV. Das nicht mehr gutheißen. Er weiß, das ist angekündigt worden. Der hat schon eine Krisensitzung einberufen im Vatikan. Hat sich versucht, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, das hat damals Johannes Paul II. Auch gemacht, sie davon abbringen.
Okay. Bestechen mit irgendwas.
Nein, das Bestechen ist übertrieben. Aber damals hat der Chef der Glaubenskongregation, Josef Ratzinger, und sein damaliger Sekretär, Josef Clemens, die hatten den Job, Lefebvre davon abzuhalten, diese Bischöfe zu weihen. Also da hat man gesagt in Rom, okay, mal langsam. Ihr habt da bestimmte Forderungen, also ihr wollt, ihr habt, wie soll ich das mal sagen, etwas kritisches Verhältnis gegenüber Frauen, also ihr habt da irgendwie Probleme. Also, dass sie besonders, dass sie klüger sind als Männer, in, das könnt ihr in jeder Schulklasse sehen, habt ihr noch nicht begriffen. Okay, es gibt noch so ein paar andere Sachen, die ihr nicht begriffen habt, dass Demokratie zum Beispiel gar keine schlechte Idee ist, dass es eine Menschenwürde gibt, dass es Menschenrechte gibt. Also man hat gesagt, also Jungs, ihr wollt da immer weiter den Gottesdienst so feiern, dass der Priester mit dem Rücken zur Gemeinde steht, die sogenannte alte Messe. Darüber können wir ja mal reden, aber bitte Finger weg von Bischofsernennung. Und dann hat es also Verhandlungen gegeben mit Lefebvre. Der hat also gesagt, wir brauchen also, wir wollen die alte Messe feiern, wir wollen Seminaristen auf eine bestimmte Art und Weise ausbilden. Wir sind dagegen, dass jemand die Frage stellt, ob es die Wunder in der Kirche gegeben hat. Wir sind dagegen zu fragen, hat es die Heiligen tatsächlich so gegeben? Also ein paar Heilige hat es definitiv nicht gegeben. Also ein ganz berühmtes Beispiel ist die heilige Veronika. Die wird also ständig überall wegen ihres Schweißtuchs die Bibelgeschichte ist ja, Jesus geht zur Kreuzigung, zum Golgotha, da steht eine Frau, die hält ihm ein Tuch als Schweißtuch ins Gesicht und der Abdruck seines Gesichtes bleibt auf dem Schweißtuch. Diese Geschichte steht nicht in den Evangelien. Es ist hoch umstritten, ob es diese Frau überhaupt je gegeben hat. Das Gleiche gilt für ganz viele Heilige, von denen man denkt, na, gab es die nicht, stimmt diese Geschichte überhaupt? Alles das wollen die Pius-Brüder nicht besprechen. Das muss also alles so bleiben.
Aber wie hat man sie jetzt damals davon abgehalten, jetzt an die Bischöfe sozusagen? Also
der Papst hat über Monate immer wieder Verhandlungsführer, unter anderem, wie gesagt, Josef Clemens, aus Siegerland nach Frankreich geschickt und hat gesagt, lass uns bitte mit kommunizieren, Briefe austauschen. Das endete damit, dass die Pius-Brüder sich nicht haben umstimmen lassen. Und das Ergebnis war, der Papst musste, als es dann zur Bischofsweihe gekommen ist, sie exkommunizieren.
Ach so.
Weil die Bischofsweihe ist nach der Sicht der katholischen Kirche ein Sakrament. Und das war jetzt eine Verbeleidigung Gottes sozusagen, was da passierte. Deswegen musste er sie exkommunizieren. Das heißt,
aber dann sind die jetzt exkommuniziert. Wieso muss man die denn jetzt nochmal exkommunizieren oder auch nicht?
Also pass auf, Johannes Paul II. Exkommuniziert Lefebvre nach der Bischofsweihe. Josef Ratzinger hebt diese Exkommunikation auf. Die Bischöfe der Pius-Brüder sind wieder Bischöfe. Daraufhin kommt es zum großen Knatsch, weil alle sagen, wie kann der solche Leute zurück in die katholische Kirche holen? Und danach scheitern die Verhandlungen zwischen den Pius-Brüdern und der katholischen Kirche. Das heißt, wir sind in einer Art Graubereich zurzeit. Es gibt Leute, die sagen, holt die Jungs doch bitte wieder zurück. Die sind ganz toll, passen zur katholischen Kirche.
Wir brauchen jedes Schäfchen.
Wir brauchen vor allem jeden Priester.
Und ich hatte übrigens eine wahnsinnige Idee gegen diesen Fachkräftemangel. Ne? Wenn man einfach mal die andere Hälfte der Weltbevölkerung mit ins Boot holt und sagt, ihr dürft Priesterin werden, hättet ihr einen viel größeren Pool, aus dem ihr schöpfen könntet. Dann müsstet ihr gar nicht mit so komischen Brüdern, die da mit merkwürdigem Gedankengut durch die Gegend eiern. Dann müsstet ihr euch gar keine Gedanken machen. Nehmt ihr einfach ganz viele Frauen auf einmal, die sagen, Mensch, interessanter Job kann ich auch.
Ja, okay, mach weiter. Okay, gut. Also die Leute, die das nicht wollen, sagen immer die gleichen beiden Argumente. Das eine ist, beim Abendmahltisch hat keine Frau gesessen.
Ja, ich weiß, haben wir schon tausendmal gehabt, genau. Aber genau, mit den Zeiten haben sich auch ein bisschen geändert, ne?
Das zweite Argument ist, als die anglikanische Kirche begann, Frauen zu Bischöfen zu weihen, hat sich die Kirche geteilt. Also diese Versuche, Frauen in Jobs zu holen, die Chefämter waren, das weiß man, führt in Kirchen zu Unruhe. Jetzt kann sagen viele Leute, die brauchen diese Unruhe auch dringend, weil die endlich mal begreifen müssen, dass eine Diskriminierung von jemandem, weil er mit einem anderen Geschlecht geboren ist, totaler Blödsinn ist. Abgesehen davon, dass Jesus Christus in der Bibel nicht ein einziges Mal Frauen diskriminiert. Im Gegenteil, Franziskus hat ja mal gesagt, Die Kernbotschaft des Christentums ist, ich bin auferstanden. Und das vertraut er nicht einem Mann an, sondern einer Frau. Maria Magdalena,
ja.
Genau. Ist die erste, die am Grab steht. Aber jetzt mal weg von Maria von Magdalena. Weg von den Frauen. Haben wir schon gehabt. Ja. Witz ist, es gibt einen Graubereich zwischen den Piusbrüdern und der katholischen Kirche. Und jetzt hat man immer gehofft, die nähern sich wieder an. Leo der 14. hat ja auch durchaus Sympathien für die Konservativen. Deswegen wartet man jetzt einfach ein paar Jahre ab, lässt dem guten Papst Zeit, dann kann er sich das alles schön überlegen. Aber jetzt setzen eben die Pius-Brüder die Pistole auf die Brust und sagen, hör mal zu, mein Lieber, jetzt musst du Farbe bekennen, weil wenn wir Bischöfe weihen, musst du uns wieder exkommunizieren. Dann fliegen wir wieder raus und der Graubereich ist beendet und wir sind wieder eindeutig rausgeflogen aus der katholischen Kirche.
Aber das wollen die auch nicht. Oder doch? Oder wollen die das?
Ich glaube, dass sie genau das provozieren wollen. Ach so. Ich glaube, dass sie provozieren. Also die Leute in der katholischen Kirche, die ich kenne, die fortschrittlich sind, die sagen zu diesem ganzen Manöver der Pius-Brüder Folgendes. Durch diesen neuen Papst, Leo den 14., haben konservative Strömungen wieder Aufwind. Das sieht man zum Beispiel daran, dass ein hochumstrittener, ultrakonservativer Kardinal Leo Burke wieder eine Messe in der Peterskirche feiern durfte.
War das der mit dem Schleier?
Das ist der mit dem Riesenschleier.
Ja.
Also gibt es eine Bewegung der Konservativen in der Kirche. Wenn es jetzt diese Bewegung unter der Leo dem 14. gibt und wir provozieren richtig und der Papst und zwingen den Papst, uns zu exkommunizieren, sorgen wir für einen Riesenaufstand innerhalb der katholischen Kirche, weil die konservativen Kräfte innerhalb der katholischen Kirche werden sagen, wie konnte der Papst das tun, unsere Kumpels einfach feuern. Die Liberalen werden sagen, Gott sei Dank, endlich hat er mal gezeigt, was er will, weil er hat gezeigt, die Konservativen sind doof. So. Und das Problem war, dass Leo der 14. bisher genau das vermeiden wollte.
Ja, er hat immer so gesagt, hin und her.
Genau, der hat gesagt, Jungs, zwingt mich nicht. Lasst mich mal langsam. Hier ein Schritt, da ein Schritt, hier ein Schritt, da ein Schritt. Und jetzt ist damit Schluss. Deswegen ist diese Situation so wahnsinnig spannend, weil der Papst sozusagen mit einer Pistole auf der Brust sich bis zum Sommer entscheiden muss. Und er muss jetzt...
Schließt sich der Kreis zur Mafia wieder.
Richtig, genau, wo wir dabei wären, dass wir da weitermachen müssen das nächste Mal. Wie war es denn jetzt eigentlich? Was ist denn passiert?
Als du angerufen wurdest von einem Paten.
Als ich von einem Paten angerufen
wurde. Die Wohnung verlassen musstest.
Als ich Wohnungen verlassen musste. Wir erzählen das nächste Mal Geschichten von Paten, die sich wieder eingekriegt haben. Wir erzählen von Mafiosi, weil da müssen wir noch eine ganze Weile weitermachen. Das geht so nicht. Aber
ja, genau, was Franziskus dann jetzt geändert hat und so weiter. Franziskus genau mit dieser Verbeugung der Statuen. Und bis wann muss jetzt hier Leo mal jetzt eine Entscheidung fällen, weil der ist jetzt auch schwer im Umzugsstress, muss sich ja sein Fitnessstudio einrichten und so. Und jetzt muss er sich auf einmal mit so Pius-Brüdern rumschlagen. Das ist ja auch nicht gemütlich.
Die Weihe soll im Sommer sein, im Juli. Deswegen hat er jetzt noch ein paar Wochen Zeit, aber so allzu viel nicht mehr. Zumindest muss er sich langsam eine Haltung überlegen.
Ja.
Und ich glaube, das, was gerade passiert, ist, dass auf allen Ebenen er versuchen wird zu verhandeln und zu sagen, lasst es bitte nicht zum Äußersten kommen. Lasst es, verschiebt es einfach, sagt die Bischofsweihe ab. Und das ist jetzt auch die spannende Situation.
Krass.
Wenn der Papst es schaffen sollte, den Pius-Brüdern zu sagen, versucht es nicht auf die Spitze zu treiben, sagt es einfach ab. Dann hat er einen großen Vorteil gegenüber den Pius-Brüdern und auch innerhalb der konservativen Jungs erstmal Zeit gewonnen. Wenn es zum Äußersten kommt und er es nicht schafft, diese Bischofsweihe zu verhindern, dann wird es innerhalb der Kirche rumoren. Dann wird es zu einem Grabenkrieg kommen zwischen den Konservativen und den Fortschrittlichen und das wird dann sich auf die ganze Kirche ausweihen. Und da bin ich ganz schön gespannt, was da jetzt passieren wird.
Also langweilig wird es in Rom ja nun wirklich nicht. Meine Güte nochmal.
Nein. Das,
also,
siehst du?
Da los ist bei dir.
Und das würde ich sagen, reden wir das nächste Mal wieder.
Ja, würde ich auch sagen.
Freunde. Ich freue mich, dass wir so viele neue Hörerinnen und Hörer haben. Die begrüße ich wieder mal. Und weißt du was? Wir sind heute 60 geworden.
Wir sind 60 geworden, sieht man uns gar nicht an. Ach was.
Finde ich auch.
60. Folge oder was?
60. Folge heute. Also wir marschieren jetzt langsam deutlich auf die 100 zu. Bei 100 müssen wir irgendwas machen. Ich gebe dir einen aus.
Mal, ja, oh, das wär, ja, genau, online. Also da hätte mir das mal jemand gesagt, dass ich hier jede Woche mich so intensiv mit dieser Kirche auseinandersetze, beziehungsweise versuche, sie zu verstehen. Das hätte ich auch, hatte ich auch niemandem geglaubt, noch vor einem Jahr.
Aber weißt du, es macht mir einen Wahnsinnsspaß.
Ja, ich lerne ja auch immer dazu und wundere mich immer weiter. Wie viele Wunder, ganz viele Wunder für mich. Okay, also nächste Woche wird weiter gewundert.
Nächste Woche wundern wir uns weiter. Alles klar, mach's gut, deine Liebe.
Bis dahin, du auch. Tschüss.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen.
Ton und Schnitt Valentin Röwenstrunk.
Aufnahme und Postproduktion das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin.
Redaktion Kerstin Englisch.
Ausführender Produzent Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.